Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke, das war schon ein starker Einstieg heute. Mein ganzes Gebet war, Herr, stärk uns mit deiner Gegenwart, mit deiner Präsenz. Und ich denke, wenn Gott das dann auch prophetisch immer auch so bestätigt, dann ist das für mich immer schon was Besonderes, weil ich dann weiß, ja, auch was der Herr mir so ins Herz legt, das ist auch dran dann, ja. Okay. Wenn so ein Extremereignis eintritt, dann kommt man, spätestens dann, kommt man doch zum Nachdenken. Und für mich stellte sich dann schon die Frage, wie soll ich das eigentlich alles geistlich einordnen? Und dazu möchte ich euch heute einige Gedanken teilen. Denn ich glaube, seit unserer Gebetswoche im Ostern hat sich was getan. Und zwar ist die unsichtbare Welt tatsächlich auf uns in einem ganz anderen Maße, in einem ganz anderen verstärkten Maße aufmerksam geworden. Denn immer da, wo ernsthaftes Gebet stattfindet, werden leider, leider nicht nur die guten Mächte auf einen aufmerksam, sondern auch die teuflischen, weil sie um ihre Pfründe fürchten, weil sie Angst haben, dass sie jetzt in Kämpfe verwickelt werden. Auch die mögen keine Kämpfe. Sie wollen in ihren Burgen sitzen bleiben und wollen regieren und herrschen. Aber sie merken, sie werden herausgefordert. Und ich habe mich erinnert an die letzten drei Prediger, die vor mir letzten Sonntag gepredigt haben. Und alle drei standen unter echt richtig starken Anfechtungen, sodass sie auch dann auf mich zugekommen sind, ob sie die Predigt überhaupt halten können an diesem Sonntag. Alle drei vor mir. Und ich dachte mir dann in der Vorbereitung, es war so, ich war völlig überrascht. Ich hatte ja gar nicht vor, über geistlichen Kampf oder so zu sprechen. Aber ich war total überrascht, als ich diesen Vers vom Bibelsurfer runternahm und in meine Predigt setzte, dass es schon wieder um Kampf geht, ja. Es war 2. Korinther 10, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Absichten, also Gedankengebäude, zerstören wir. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Als ich diesen Vers reingetan habe, dachte ich mir, oh, ich kann ja von Glück reden, habe ich mir so gedacht, ich kann von Glück reden, dass ich jetzt irgendwie nicht so eine Anfechtung spüre. Hatte zwar tatsächlich über ein Thema ganz am Anfang, am Montag, doch, also vergangenen, über ein Thema tatsächlich anfecht und dachte ich mir, aber okay, das hast du irgendwie überwunden. Aber im gleichen Augenblick, wie ich das gedacht habe, dachte ich mir, okay, es kann auch danach kommen. Es kann auch danach kommen. Und es war auch paar Minuten nach der Predigt, ist dann tatsächlich auch die massive Anfechtung gekommen. Also mein Fazit, mein vorläufiges zumindest, wenn wir immer über geistlichen Kampf reden, wenn wir über Waffenrüstung reden, wenn wir reden, wie wir auch Widerstand leisten können gegen all die Finsternis, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwie irgendwann mal mitten in diesem Kampf drinnen sind. Ja, man ist überrascht dann. Ist überrascht. Man hat ja auch schon öfters darüber gesprochen. Aber auf einmal merkte ich, yes, ich glaube, hier will uns Gott tatsächlich tiefer hineinführen. Dann habe ich mir überlegt, wo kommt das in der Bibel vor? Und dann ist mir Jesus als Beispiel eingefallen. Der Heilige Geist war es, der schickte Jesus in die Wüste. Stimmt's? In die Wüste. Nachdem er 40 Tage fastete und wahrscheinlich natürlich auch betete, offenbarte sich eben nicht die Herrlichkeit Gottes. Sofort zumindest nicht. Sondern der Teufel trat zu ihm heran und versuchte ihn. 40 Tage Fasten und Beten. Und was kommt? Der Teufel. Das war jetzt eigentlich nicht das, was wir uns eigentlich so vorstellen von 40 Tagen Fasten und Beten. Da denken wir, da platzen alle Türen, öffnet sich der Himmel. Ja, der tut es. Ja, er tut es. Aber wie ich vorhin gesagt habe, der Feind weiß auch, wenn die so weitermachen, dann verliere ich ein Feld. Dann verliere ich Pfaffenhofen. Dann werden nicht nur 10 Leute sich taufen lassen, dann werden Hunderte sich taufen lassen und sich zum Herrn bekennen. Dann verliere ich dieses Feld. Das weiß er. Und er wusste auch, wenn er Jesus jetzt einfach so gehen lässt in der Fülle des Heiligen Geistes, dann wird es schwierig. Ich muss ihn ganz am Anfang, ich muss versuchen, ihn zu stoppen. Und Gott lässt es zu. Gott lässt die Prüfung zu. Er sagt, ja, dann versuch's. Dann versuch's. Aber Jesus, er ging aus all diesen Kämpfen siegreich heraus. Lasst uns auch das zum Beispiel nehmen, ja. Jesus ging aus allen Versuchungen und Kämpfen siegreich, ohne Sünde, ohne Niederlage hervor. Und warum? Warum? Lukas 4,1, Jesus aber voll Heiligen Geistes. Es wird nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. Es ist der Heilige Geist, der um so ein Vielfaches größer ist als alles, was im unsichtbaren und im sichtbaren Bereich da ist. Und dieser Geist, wo wohnt er in uns? Wow. Ich erzähle das schon 40 Jahre lang von der Kanzel. Ich habe früh angefangen damit. Bewegt mich immer wieder, immer noch. Dass der Heilige Geist in uns lebt, dass seine Kraft in uns wirkt. Und dann heißt es, und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage und vom Teufel versucht. Die Grundlage für alle Siege, die auch Jesus hatte als Menschensohn, darauf möchte ich auch nochmal Wert legen. Er kam hier nicht als Sohn Gottes. Er trat dem Teufel nicht als Sohn Gottes entgegen, sondern als Menschensohn, der in der Fülle des Heiligen Geistes wirkte. Und so ist er uns ein Vorbild geworden. Wir sind nie Gott gewesen, ja, er schon. Aber er hat diese Fülle und diese Macht und Autorität hat er abgelegt, damit er uns zeigen kann, wie wir Sieg haben über alle Finsternis und über alle Macht des Feindes. Die Grundlage für alle seine Siege hier auf Erden war die Fülle des Heiligen Geistes. Aber allein dabei bleibt es gar nicht. Als Jesus aus der Wüste kam, heißt es, Lukas 4,14, und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Er geht raus, er kommt in die Wüste rein, hat die Auseinandersetzung mit dem Teufel, geht hinaus und er geht in der Kraft heraus. Und jetzt dürft ihr raten, wann sein Dienst wirklich so begonnen hat. Als er aus der Wüste rausging. Als er mit der Kraft des Heiligen Geistes rausging, da begann sein Dienst. Unsere persönlichen Siege, damit auch unsere Kämpfe, sind wichtig. Keiner will sie. Keiner will sie. Keiner will sie. Aber sie sind wichtig für die Kämpfe, die uns bevorstehen. Und die Kämpfe gehen gar nicht mehr um uns, sondern wir sollen für das Volk Gottes kämpfen. Wir sollen für das Reich Gottes eintreten. Das ist unser eigentlicher Auftrag. Aber Gott muss natürlich auch uns erst prüfen. Testen. Sind wir so weit? Kann ich den einfach in das Feld schicken? Kann ich ihn in den Kampf schicken und wird er auch standhaft bleiben? Oder wird er bei der ersten Schwierigkeit umfallen? Und Gott möchte nicht, dass wir im Feld umfallen, sondern er stärkt und kräftigt uns die ganze Zeit. Darum dauert es übrigens bei uns so lange und bei Jesus 40 Tage. Ja? Ich will hier mal so einen kleinen Unterschied machen. Ne? Also warum wir manchmal so lange in dieser Ausbildung, in dieser Prüfung sind, bedeutet ja, wir müssen halt etwas mehr lernen. Wir haben auch mit unserem alten Wesen da zu kämpfen. Kennen wir ja, das nicht immer so kompatibel ist mit dem, was der Heilige Geist möchte. Das muss Gott auch erstmal überwinden. Darum dauert es so lang. Also nur Jesus 40. Kleiner Unterschied. Aber es soll aufs selbe rauskommen. Wir sollen genauso eine Autorität und Vollmacht haben wie Jesus, weil Jesus uns das gesagt hat. Und wenn er uns was sagt, wenn unser Herr uns was sagt, dann stimmt das, basta. Gibt nichts anderes. Dieses Wort Jesu wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn Jesus sagt, ich habe euch Autorität und Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Macht des Feindes, basta. Aus. Kein Aber. Kein Wenn und kein Aber. Das ist unsere Wahrheit, die wir glauben. Und die geistliche Kraft und auch die Autorität, die Jesus hatte, offenbarte sich, als er aus der Wüste kam. Wir müssen uns ja vorstellen, die geistliche Welt hat das ja alles mitgekriegt. Satan schickt ja jetzt nicht seinen höchsten Dämon oder irgendwas zu Jesus, sondern er kommt persönlich. Er sagt, das muss ich schon selber in die Hand nehmen. Wenn ich Jesus, dann muss ich es selber machen. Jetzt ist er unterlegen. Das hat auch die ganze unsichtbare, auch die ganze böse Welt hat das mitgekriegt, dass Satan dort schon unterlegen ist. Die Autorität Jesu ist in einem unwahrscheinlichen Maße gestiegen, nachdem er aus der Wüste rauskommt, weil jetzt jeder Dämon, jede Finsternis wusste, wenn Satan schon nicht geschafft hat, ich werde es auch nicht schaffen. Ich ziehe jetzt lieber Leine, wenn er kommt. Und so war es ja auch. So war es ja wirklich. Die Teufel sind geflohen. Die sind bloß noch gelaufen. Als sie Jesus sahen, die sind nur noch gegangen. Aber Jesus, er fastet, er betet 40 Tage und dann kommt der Teufel. Also das war für mich eine gewisse Offenbarung. Und dann kommt dann sein Dienst. Und dieser Dienst Jesu, ich meine, was lesen wir in den Evangelien? Ja, wir lesen Lehre. Ja, wir lesen, was Jesus gepredigt hat. Aber was ist es eigentlich, was uns eigentlich auch in Jesus manchmal doch so wirklich fasziniert? Das sind seine ganzen Heilungen, Befreiungen, das sind seine Wunder, die er getan hat, das sind die Zeichen, die er gesetzt hat, sind die Worte der Weisheit, die Worte der Erkenntnis, die ganzen Prophetien. Davon ist die ganzen Evangelien voll. Das sind die 3 Jahre, dreieinhalb Jahre, die Jesus auf Erden wirkte. Und er hat uns sein Erbe in die Hand gegeben. Ihr seid Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Wir erben das. Wir haben es geerbt. Gott hat uns durch das Blut Jesu mit uns einen Bund gemacht. Ich habe schon über diesen Bund gesprochen. Wie wichtig ist es, dass wir im Bund mit jemand sind. Und möglichst mit jemand, der mächtig ist. Jemand, der stark ist. Du kannst doch einen Bund haben mit dem Schwächling, aber du wirst im Kampf nicht viel Glück haben. Und drum, wir haben einen Bund geschlossen mit Gott. Einen Bund mit Jesus Christus, mit dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Und drum dürfen wir auch wissen, auch im Kampf, wir dürfen an seiner Seite sein und kämpfen. Es soll uns einfach Mut machen, dass auf Zeiten unserer persönlichen Kämpfe, unserer persönlichen Siege, auch Zeiten folgen, in denen die Kraft Gottes, die Autorität des Geistes durch uns wirken möchte. Das Kampf da ist, kann gar nicht anders sein. Es kann doch gar nicht anders sein. Wir sind in einer Welt, in einer wirklich gefallenen Welt. Da muss man so sagen. Schaut euch, geht raus hier aus diesen wunderbaren Räumen. Schön, dass wir uns hier alle auch alle lieb haben. Das ist alles wunderbar, aber geht raus. Sprecht mit den Leuten mal über den Glauben. Sprecht über das, was Jesus ihnen sagt. Und ihr werdet merken, hoppala, die sind ja auch doch nicht alle so ganz meiner Meinung. Bestenfalls noch so. Es ist Kampf. Hier auf dieser Welt, auf dieser gefallenen Welt ist Kampf. Aber wir sind als Christen, das ist meine Predigt vom letzten Mal gewesen, wir sind geistliche Menschen. Wir haben einen Geist. Wir haben ja nicht nur den Kampf in dieser Welt, sondern wir haben einen Kampf, einen geistlichen Kampf. Drum haben wir den Heiligen Geist bekommen, drum ist unser Geist lebendig geworden. Damit wir überhaupt wieder eine Rolle spielen können in dieser geistlichen Welt. Du kannst keine Rolle spielen, wenn dein Geist tot ist. Höchstens eine negative, die kannst du dann spielen, ja. Aber keine göttliche, keine positive. Und drum ist es so wichtig, von neuem geboren zu werden. Das ist eigentlich die Grundlage erstmal für alles. Ich habe diese Woche ein Buch weitergelesen, und zwar von Mike Thompson. Ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt. Sein neues Buch heißt Himmlische Vollmacht. Mike Thompson ist jemand, der, wenn er will, in die geistliche Welt hineinsieht. Und zwar in einer ganz krassen Art und Weise von meiner Seite her, wie ich das so sehe. Und er hatte eine Vision oder einen Traum. Das glaube ich, es war ein Traum. Und ich will ihn jetzt einfach mal aus dem Gedächtnis mal so weitergeben. Da war ein guter König, der in einer befestigten Stadt lebte. Und der wurde von einem bösen König mit seinem ganzen Heer angegriffen. Dann kam der böse König auf ihn zu, auf den guten König, und sagte, ich mache dir einen Vorschlag. Wir kämpfen miteinander. Wir machen einen Zweikampf. König gegen König. Und welcher König gewinnt, der soll alles haben. Und der gute König war einverstanden. Und er zog die Rüstung an, also der gute König, oder es wurde sie ihm angezogen, und zwar auf die nackte Haut. Er zog die komplette Rüstung an. So, und jetzt, obwohl dieser gute König der bessere Kämpfer war, die besseren Waffen hatte und zudem noch die bessere Taktik, hat er den Kampf verloren. Und Thompson fragt dann, also Mike fragt dann den Herrn, sagt er, ja, was ist das? Also bei uns ist es ja immer so, dass das Gute das Böse besiegt, ja. Also das passt nicht in unser Konzept hier rein, dass das Böse hier gewinnen kann. Das kann, irgendwas stimmt hier nicht. Aber warum? Und die Antwort, die Mike bekommen hat vom Heiligen Geist, war, der gute König hat verloren. Es sollte ja eine Lehre für ihn sein. Der gute König hat verloren, weil er seine Unterwäsche nicht angezogen hat. Und das war das erste Bild, was ich hier hatte. Das war, ist ein Unterhemd, habe ich rauskopiert, ja. Das, weil er die Unterwäsche, das klingt jetzt wirklich richtig profan vielleicht schon, aber es hat eine ganz tiefe Bedeutung, und die hat mich tatsächlich, verfolgt mich jetzt schon viele Tage. Die Auslegung diese Unterwäsche steht für die verborgene, innige, tiefe Beziehung zu Gott, unserem Vater. Bei allem Kampf, unter alledem muss unsere Beziehung zu Gott stehen. Weil sonst verletzen wir uns im Kampf an unserer eigenen Rüstung. Gott hat gesagt, wir sollen kämpfen. Amen. Aber Gott hat in erster Linie gesagt, wir sollen mit ihm eine feste, innige Beziehung pflegen. Und das ist tatsächlich, was mir sehr, sehr wichtig ist und was vielleicht der Kern meiner heutigen Predigt sein soll. Wir haben zu kämpfen. Und Gott hat uns den Auftrag gegeben. Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Aber wissen wir immer, was unser erster Punkt ist? Das ist unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel, zu unserem Gott. Das ist das, woran alles andere hängt. Und es kann sein, dass wir tatsächlich im Kampf, im Auftrag und im Willen Gottes ausführen, dass wir im Namen Jesu Christi kämpfen, dem Namen über alle Namen, unter dem Namen sich alle beugen müssen, dass wir mit dem Schwert des Geistes kämpfen, mit dem Wort Gottes und trotzdem verlieren, dann sollte uns das zu denken geben. Wisst ihr? Auch wir sollen lernen. Gott ist ja jetzt keiner, der uns irgendwie bestrafen möchte, sondern er will, dass wir lernen, dass wir auch aus dem, was uns in unserem Leben geschieht, dass wir lernen, dass wir nicht stur sind und sagen, wir haben es so gemacht, wir machen es immer so. Nein, dass wir lernen, was will Gott uns eigentlich sagen? Und vielleicht sogar mal durch eine Niederlage. Für Gott ist es das Wichtigste, dass er unser Herz hat. Ihr sollt ihn und das Gebot über alle Gebote von Adam bis zum heutigen Tag ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das, mit dem alles zusammenfährst und das soll unter allem stehen, unsichtbar. Wisst ihr, das muss keiner mitkriegen, keiner sehen. Die untenrum Unterwäsche, ja, das ist unten drin. Das ist unter allem. Das muss nicht die ganze Welt wissen. Die intime Beziehung, die wir zu Gott haben, das ist deine, das ist meine Sache. Aber die muss stimmen. Da müssen wir zuerst dran arbeiten. Und diese wird Zeit in Anspruch nehmen. Beziehung braucht Zeit. Ist es nicht in der Beziehung unter uns schon? Du kannst nicht sagen, ich habe eine super Beziehung zum irgendjemand. Ich sehe ihn alle 10 Jahre einmal. Ja. Das ist doch nichts, oder? Ich habe eine super Beziehung zu Gott. Wenn es wirklich mal kracht, dann komme ich sogar und bete. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Da muss mehr sein. Gott fordert uns auf, Zeit mit ihm zu verbringen. Zeit im Gespräch mit ihm zu verbringen, Gemeinschaft zu haben. Und Gemeinschaft, Beziehungen fangen eben auch mit Gesprächen an. Wie willst du einen Menschen kennenlernen? Wie willst du Gott kennenlernen? Und enge, tiefe Beziehungen haben auch enge, tiefe, ja, lange Gespräche. Und wie nennen wir ein Gespräch mit Gott? Beten. Das ist nichts anderes wie Gebet. Gott ruft uns als erstes ins Gebet. Und ich sage euch eins, ohne Gebet kein Sieg. Ohne Gebet kein Sieg. Und ich möchte euch das verdeutlichen an einem biblischen Beispiel, und zwar wieder aus dem Leben Jesu. Als die Jünger einmal einen Dämon austreiben wollten und es nicht konnten, also offensichtlich eine ziemliche herbe Niederlage erlitten haben, fragen sie auch Jesus, warum dies so ist. Und die Antwort, die sollte uns tatsächlich auch nachdenklich werden lassen. Markus 9, 29 heißt es, und er, also Jesus, sprach, diese Art von Dämonen kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Einige Überlieferungen haben dann auch noch Fasten dabei, durch Fasten und Beten. Diese Art von Dämonen fährt nur aus durch Fasten und Beten. So, jetzt sei euch mal die Frage, Anführungszeichen, ketzerische Frage erlaubt. Hat Jesus dann wirklich, vor dem er den Dämon ausgetrieben hat, gefastet und gebetet? Es heißt dann, Markus 9, 25, als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er, riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Also ich lese jetzt hier nichts davon, dass Jesus gefastet hätte. Er hat auch wenig Zeit, die ganze Menge lief hier zusammen. Und noch nicht einmal, dass er gebetet hatte, noch nicht einmal ein Stoßgebet. Also Jesus sagt seinen Jüngern, diese Art fährt nur außen durch Fasten und Beten. Und er, man liest nichts, dass er hier betet. Trotzdem müssen ja die Worte Jesu die Wahrheit sein. Ja? Also es kann ja nicht falsch verkehrt gewesen sein, was Jesus hier gesagt hat. Aber die Auflösung könnte vielleicht diese sein. Nachdem Jesus das Wunder tat mit diesen 5000, wo er die 5000 gespeist hat, die 5000 Männer, da waren Frauen und Kinder waren dann auch noch dabei. Und da heißt es in Markus 6, 46, und da er, also Jesus, da sie, also das Volk von sich geschafft hatte, man beachte mal den Ausdruck, von sich geschafft, ging er hin auf einen Berg zu beten. Und da ist mir aufgefallen, an diesem Punkt ist mir aufgefallen, Jesus, er war der Gesandte, um den Dienst hier auf Erden zu tun. Aber wisst ihr was, was ihm noch wichtiger war? Dass er auf den Berg geht, um mit Gott zu reden, um zu beten. Jesus war in einer Beziehung zu Gott. Er war im Gebet, er lebte Gebet. Das ist noch mehr als einmal sich 2-3 Minuten Zeit zu nehmen und zu beten. Er lebte Gebet. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Er lebte mit dem Vater. Er lebte im Vater, er lebte für den Vater. Das ist was anderes. Das ist ein tiefgehendes Gebet. Das ist nicht nur ein Gebet, wo man dann sagt, ich bete mal schnell und jetzt faste ich. Und ich denke, für uns kann das mal sehr, sehr wohl so sein, dass wir tatsächlich fasten und beten müssen davor, weil wir eben manchmal nicht so in dieser engen Beziehung sind. Aber hier sehen wir, wie es eigentlich gemeint ist. Lebe ein Gebetsleben. Lebe im Gebet. Und drum heißt es einmal tatsächlich auch, betet alle Zeit. Wie kann das eigentlich sein? Weil du dir die ganze Zeit bewusst bist. Der Heilige Geist lebt in dir und der Heilige Geist, der hat die permanent mit Verbindung zum Vater. Ja, Jesus, er hat Autorität gehabt. Also wir sehen hier, er bedroht den unreinen Geist und der Geist fährt einfach aus. Er hat Autorität gehabt, weil er auch wusste, wer sein Vater war. Weil er auch wusste, welche Kraft und Autorität der Heilige Geist hat. Er hat einmal gesagt, ich treibe die Teufel aus durch den Heiligen Geist. Ja, die Kraft, die all die anderen Geister verschwinden hat lassen, war der Heilige Geist. Aber Jesus hatte nicht nur die Beziehung zu seinem Vater, die ihm wichtig war, sondern er betont auch, dass er das tut, was der Vater ihm geboten hat. Und hier kommt ein Punkt, den ich euch heute noch mitgeben möchte. Er unterstellt sich ganz seinem Vater. Er unterstellt sich dem Willen und dem Wort seines Vaters. Damit fängt auch Jakobus 4,7 an. Das ist der Abschnitt, an dem fordert uns Jakobus auf, dem Teufel zu widerstehen. Jakobus 4,7 heißt es, so seid nun Gott untertan. Und dann erst heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und jetzt, welche Überraschung, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Auch dieser Vers, er spricht von der Nähe Gottes. Und dazu gehört eben auch, dass wir unsere Hände, unsere Herzen von der Sünde reinigen, dass wir ein geheiligtes Leben führen, dass unsere Gedanken, unsere Worte, unser Wandel gottesfürchtig ist. Warum ist das so? Jede Sünde bringt so ein Tuch. Jede Sünde, in der du lebst, bringt so ein Tuch über das Licht, das in dir leuchtet. Jede Sünde bedeckt das Licht Gottes in dir. Drum, Gott möchte, dass wir frei sind. dass wir frei von aller Sünde, von aller Schuld sind, von aller menschlich-irdischen Leidenschaft, frei von aller dämonischen Bedrängung, dass wir frei sind. Und je freier wir sind, umso heller wird das Licht leuchten. Umso heller wird es sein. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Ja, es gibt eine Geschichte, ausgerechnet ein römischer Hauptmann. Er lehrt uns bis zum heutigen Tag, was und wie man geistliche Autorität bekommt. Ein römischer Hauptmann. Und der wird von Jesus natürlich dann ausdrücklich auch noch gelobt. So einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und dieser Hauptmann, er sendet einige jüdische Älteste zu Jesus. Ich habe vor noch gar nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, über die Vermittlung. Jesus war zu den Juden gesandt, jetzt ist hier ein römischer Hauptmann. Aber dieser römische Hauptmann, also der fasziniert mich echt. Echt. Warum? Der hat das irgendwie von Haus aus schon kapiert. Ich als Heide bin gar nicht würdig, zu Jesus zu gehen. Abgesehen von dem, was er jetzt da sagt. Aber allein schon, wie er zu Jesus kommt, über die Vermittlung der Ältesten, bezeugt mir schon, der Mann hat irgendwas begriffen. Mehr als, wie Jesus es sagt, als die Juden damals. Und diese Ältesten, sie sollen Jesus bitten für den Knecht des Hauptmanns. Also der Hauptmann hat gar nicht für sich selber gebeten, sondern für seinen Knecht. Und der Knecht, er war schwer krank. In Lukas 7,7 heißt es, darum habe ich, also der Hauptmann, mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir, also zu Jesus zu kommen. Sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Er wusste in den Worten Jesu, da liegt Autorität. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Zu einem anderen, komm her, so kommt er. Zu meinem Knecht, tue das, so tut er's. Wir haben nur geistliche Autorität, wenn wir uns unter unsere Autorität stellen. Wir haben selbst keine Autorität. Wir haben nur dann auch, der Hauptmann, wäre er aus dem römischen Verband rausgenommen, der wäre ein Mann, dem hätte nicht ein einziger Soldat gehorcht. Wenn der nicht mehr beim Militär dort gewesen wäre, seine Abzeichen weg gewesen wären, die hätten gesagt, was hast du mir zu eigentlich zu sagen? Aber weil er in diesem römischen Imperium ein wichtiger Mann war, seine Abzeichen trug, drum wussten die Soldaten, mit dem ist nicht zu spaßen. Hinter ihm steht nicht nur er, hinter ihm steht ein ganzes Imperium. Das ist hier im Irdischen, aber im Göttlichen ist es nicht viel anders. Und Jesus lobt genau dieses Beispiel. Wenn wir aus der Beziehung Jesu Christi heraustreten, dann stehen wir alleine da. Und ich sage euch eins, uns gehorcht keiner. Selbst die bösen Geister sagen, ja, Paulus kennen wir, Jesus auch, aber wer bist jetzt du? Wer bist jetzt du? Von dir haben wir jetzt noch nicht wirklich was gehört. Das ist das. Paulus, er stand unter der Autorität Jesu Christi. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist unser Haupt. Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde. Darum bekenne ich das immer wieder. Warum? Nur so haben wir Autorität. Wir haben keine Autorität als Mensch. Nur wenn wir uns unter die Autorität Jesu Christi stellen, als dem Herrn aller Herren und dem König aller König, ist dann, wenn die Dämonen uns ausschauen, schauen sie immer noch den an, gegen den der Satan selbst keine Chance hatte. Und auch dann sehen sie tatsächlich nicht uns. Sie sehen durch uns immer Jesus. Sie sehen durch uns immer den, der am Golgatha den Sieg errungen hat. Der Satan wird immer diesen sehen, wenn wir uns unter die Autorität, wenn wir uns unter unseren Herrn und unseren Meister stellen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Sache. Wo kommt Autorität her? Und Autorität kommt aus Unterordnung. Das ist im Prinzip, geht das dann noch weiter, aber ich will jetzt erstmal diese Ebene beleuchten. Diese höchste Ebene. Wir als Gemeinde, wir als Einzelne, wir müssen uns unter das Wort Gottes, unter den Willen Gottes stellen. Und nur so haben wir Autorität. Nur so können wir etwas ausrichten im Reich Gottes. Und das will Gott. Das will Gott. Und zwar, dass wir diese Welt auf den Kopf stellen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Oder wieder auf die Beine. Kannst machen, wie du willst. Dass wir hier wirklich was verändern können. Das können wir in einem ganz, ganz kleinen, begrenzten Maße in unserer Kraft. Aber die ist so, so klein, dass ich gar nicht anfangen möchte. Aber mit der Kraft Gottes, da glaube ich, das glaube ich mein ganzes Leben lang. Mit der Kraft Gottes ist es möglich. Mit der Kraft Gottes kann ein Mann, der am Kreuz hing, den für alle sagten, na, jetzt ist vorbei, selbst seine eigenen Jünger, es ist vorbei. Aber all seine Worte sind in Erfüllung gegangen. Das Evangelium ist in der ganzen Welt, bis zum heutigen Tag wird gepredigt. Müsst ihr euch mal vorstellen, von einem, der am Kreuz hing. Von dem die Juden sagen, ja, die Jünger haben ihn gestohlen. Die falsche Sache, aber trotzdem, sein Wort ist in Erfüllung gegangen. Warum? Gott ist mit ihm gewesen und Gott ist ihm gewesen und er war Gott. Und wir dürfen uns unter seinen Schirm stellen. Schaut, wenn ihr unter Autorität seid, seid ihr auch unter dem Schirm. Nicht nur ihr habt Autorität, sondern es ist auch der Schirm, den er ausbreitet. Wir sind unter der Burg oder der Festung. Christine, wir sind geschützt unter Jesus Christus. Lasst uns doch diese Burg, eine feste Burg ist unser Gott. Lasst uns doch diese Burg nicht verlassen. Lasst uns in dieser Burg bleiben. Und lasst uns diese Beziehung zu unserem Vater, lasst uns die pflegen. Lasst uns die Zeit mit Gott wichtig sein. Ich habe es vorhin gesagt, Jesus, da steht nicht, er bittete die Leute doch endlich zu gehen, er schaffte sie weg. Das ist eigentlich ein ganz ziemlich harter Ausdruck, was da ist. Ja? Er hat geschaut, dass die Leute endlich Beine kriegen. Ja? Warum? Weil es ihm so wichtig war. Er wusste, jetzt ruft der Vater mich. Jetzt ist es nicht Zeit zu dienen. Jetzt ist die Zeit da, wo ich ins Gebet gehen darf. Ich will gar nicht sagen muss. Möchtet ihr aufstehen? Ich möchte beten. Heiliger Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für diese Gegenwart. Jesus, mit der du uns beehrst. Herr, es ist uns eine Ehre, dich und auch all die Engel hier haben zu dürfen. Dass wir hier gar nicht alleine sind, Herr, dass du uns die Augen so ein bisschen manchmal öffnest, dass wir erkennen, mit welcher Liebe wir umgeben sind, mit welcher Kraft, mit welcher Fülle. Und ich bitte dich, dass du deine Herrlichkeit fallen lässt. Dass du deine Herrlichkeit hier in unserer Mitte offenbarst. Herr, nicht weil wir so gut sind, weil wir nicht so toll sind, sondern weil wir dich, Jesus Christus, als unseren Herrn ehren. Weil wir an dich glauben und weil wir sagen, alles, was du tust, das ist wunderbar. Und Herr, wir wollen nichts aus eigener Kraft tun. Und Herr, wir haben das schon oft gesagt und wir haben es trotzdem getan. Herr, ich bitte dich, dass du all unsere Verfehlungen, all unsere Sünden, dass sie getilgt sind durch das Blut Jesu Christi. Und ich bitte dich, Herr, dass du kommst und dass du in das Leben eines jeden kommst. Herr, ich flehe dich an, dass du hineinkommst, dass du Heilung bringst, dass du Befreiung bringst, dass du Erlösung hineinbringst, da wo wir sie brauchen, dass du Antwort gibst, da wo wir in Fragen stecken geblieben sind, dass du Tore öffnest, die schon unser ganzes Leben lang verschlossen sind. Herr, ich bitte dich, dass du etwas tust, was über unser normales Denken und über unser normales Wollen und über unsere normale Dinge hinausgeht. Herr, offenbare du dich in unserer Mitte mit all deiner Kraft, deiner Macht. Und ich möchte sagen, wie Mose, er hat gesagt, ich habe einen einzigen Wunsch. Herr, ich möchte dein Angesicht sehen. Und wir haben auch einen Wunsch. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich sehen. Wir sollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen sehen, wie du wirkst. Und Vater, wie ich bitte für unser Land. Ich bitte hier auch für unser Landkreis, für unsere Stadt, wo du uns hineingesetzt hast. Ich bitte darum, Herr, dass du uns erweckst in einer ganz neuen Art und Weise, dass der Geist hineinfährt, dass das Feuer, das ausgehen will, dass es neu entfacht wird. Ich bitte darum, dass die Welt dieses Licht sieht. Und gerade jetzt in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis, in dieser Verzweiflung, dass sie nicht irgendwelchen politischen Systemen ihre Hoffnung suchen, sondern in dir, Jesus. Herr, wir bauen kein irdisches Reich, sondern wir bauen ein himmlisches Reich. Ein Reich, das bleiben wird in Ewigkeit. Ein Reich, das mitgenommen wird auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Und wir danken dir, Herr, ich bitte dich, dass du Herzen jetzt vorbereitest, hier in unserer Stadt und weit darüber hinaus, dass Herzen vorbereitet werden auf das Wort, auf dein Wort, auf das Evangelium. Ich preise dich, ich danke dir. Ich danke dir für das, was wir in den kommenden Wochen sehen werden. Ich danke dir für die Türen, die aufgehen. Und auch wenn der Feind auf der anderen Seite der Tür sie versucht zuzuhalten, sie wird aufgehen im Namen Jesu. Und wir bekennen, dass wir Sieg haben über alle Finsternis und über alle Gewalt des Feindes und dass wir auf Schlangen und Skorpione treten werden und dass wir Sieg haben werden. Halleluja, um Jesu Christi willen, unseres Herrn, der gelobt und gepriesen wird in Ewigkeit. Amen. Amen.